Ja, er hat uns schon in der Anmoderation eingestimmt auf den Palmsonntag und wir haben auch im Lobpreis Jesus als unseren Gott, als unseren König mit Liedern geehrt. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir gemeinsam heute in dieser Botschaft uns anschauen, wie Jesus selbst am Palmsonntag seine Königsherrschaft verkündigt. Palmsonntag ist ja nicht nur eine bewegende Szene der Passionsgeschichte, wo wir dann an jedem Palmsonntag als Christen daran denken, dass Jesus feierlich nach Jerusalem eingezogen ist und dann 4 Tage später auf schreckliche Weise an einem Kreuz hingerichtet wurde. Palmsonntag ist auch der Tag, an dem Jesus ganz öffentlich, bewusst und unmissverständlich zeigt: Ich bin König. Wenn wir die Evangelien lesen, und im Markus-Evangelium fällt das besonders auf, weil Jesus während seines Dienstes sehr darauf bedacht, dass seine Identität und sein Wirken durch Heilungen und Wunder nicht vor der Zeit verbreitet und promotet wird. Und sehr oft schickt er die Menschenmenge fort oder zog sich in die Einsamkeit zurück, wenn sie so von ihm begeistert waren und ihn am liebsten gleich zum König gekrönt hätten. Nachdem er einmal einen Kranken geheilt hatte, sagt er diesem sogar: Posaun das nicht überall raus, dass du geheilt wurdest. Behalte es erstmals für dich, sag es nicht allen. Offensichtlich lebte und wirkte Jesus nach einem göttlichen Zeitplan und er wüsste genau, wann die Zeit gekommen ist, um in die Öffentlichkeit zu treten und seine Königsherrschaft zu proklamieren. Die Bibel nennt diesen Zeitpunkt wie denn? Die Stunde. Die Stunde. Immer wieder lesen wir, dass Jesus sagt: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber an jedem ersten Palmsonntag war diese Stunde, von der Jesus sprach, gekommen. Lass uns den Text aus dem Matthäusevangelium, Jere hat ja schon ein paar Verse daraus vorgelesen, wir lesen den etwas längeren Zusammenhang, die Verse 21, 1 bis 17, und die wollen wir dann heute auch betrachten. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in der Nähe von Betphage am Ölberg kamen, schickte Jesus 2 Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, haben wir schon in der Schriftlesung gelesen, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion: Dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, Und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsel und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen: Es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet. Hörst du eigentlich, was die da rufen? Sagten sie zu ihm. Ja, erwiderte Jesus. Habt ihr nie das Wort gelesen? Unmündigen und kleinen Kinder hast du dein Lob in den Mund gelegt. Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt und ging nach Bethanien. Dort übernachtete er. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem und diesmal kommt er nicht auf leisen Sohlen, sondern im Stil eines besonderen Königs. Von Jericho kommend, das übrigens 250 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, geht Jesus zuerst nach Bethanien, wo sein Freund Lazarus, den er von den Toten auferweckt hatte, zusammen mit seinen zwei Schwestern, Martha und Maria, wohnten. Und von dort nähert er sich Jerusalem. Und er kommt an den kleinen Ort Bethphage am Ölberg vorbei. Es ist Sonntag, 4 Tage vor dem Passafest, eines der größten Feste der Juden, an dem was denn gefeiert wurde? Der Auszug aus Ägypten. Und wir müssen uns das so vorstellen: Viele Menschen, die schon vorher von Jesus gehört und auch ihn erlebt hatten, die befanden sich ebenfalls unterwegs an diesem Sonntag nach Jerusalem zum Passafest. Das ist eigentlich erst jetzt hier beim Lesen dieses Textes im Matthäus-Evangelium mir so richtig aufgefallen, in Vers 9, dass eine große Volksmenge vor ihm herging und auch nachfolgte und dass sie schon ihre Kleider und Palmzweige auf den Weg ausbreiteten, noch bevor Jesus nach Jerusalem einzog. Da waren sicherlich Leute dabei aus Bethanien und Bethphage, die zwei Orte, die lagen nur 1,5 Kilometer auseinander. Leute, die immer noch schwer beeindruckt waren, weil sie es gesehen hatten und erlebt hatten, dass Lazarus auferweckt wurde. Ein Toter kam aus dem Grab heraus und lebte. Und viele liefen mit nach Jerusalem und hofften, dass an diesem Passafest der Messias in Jerusalem endlich als König auftreten wird. Wir müssen uns das mal vorstellen, was da wirklich abging in der Zeit. Das Passafest war ja eins der größten Feste damals und es wird uns berichtet vom jüdischen Geschichtsschreiber des ersten Jahrhunderts, Josephus, in seinem Buch Der jüdische Krieg, ist eine ganz wichtige historische Quelle neben der Bibel. Er erwähnt dort konkret, dass zur Zeit des Passafestes, und er nennt Zahlen, er sagt, dass 256.500 Passalämmer geschlachtet wurden. Und er fügt hinzu, dass wenn man pro Lamm etwa 10 Personen rechnet, mehrere Millionen Menschen in Jerusalem gewesen waren. Damals. Nun, selbst wenn Josephus etwas übertrieben haben sollte, ich glaube, heute leben in Jerusalem, glaube ich, knapp so eine halbe Million Menschen. Vielleicht hat er übertrieben, wahrscheinlich hat er übertrieben. Viele Historiker meinen, dass er etwas übertrieben hat mit den Zahlen. Aber es besteht kein Zweifel darüber, das Passafest war ein massives, zentrales Ereignis mit einigen Hunderttausenden Pilgern. Vielleicht waren es auch eine Million oder vielleicht auch mehr, wir wissen es nicht, aber einige Hunderttausend auf jeden Fall und riesigen Opferzahlen. Und in dieser Stadt, in der damals Tausende von Lämmern geschlachtet wurden, wie viel Blut muss damals geflossen sein? Ich frage mich manchmal, wie wird das wohl auch gerochen haben bei den Tausenden von Lämmern und dem ganzen Blut? Zu diesem Fest kommt Jesus, das eine wahre Lamm Gottes. Und an jedem ersten Palmsonntag bei seinem Einzug in Jerusalem zeigt er sich als der König Israels und auch der König der Nationen. Das werden wir noch sehen. Und doch erkennen wir hier einen fundamentalen Unterschied. Seine Krönung ist ganz anders als die Krönung eines Monarchen, wie wir sie kennen. Manche von euch erinnern sich sicherlich noch an die Krönung von König Charles III. Im Mai 2023 und seinem Einzug in die Westminster Abbey in London. Wie viele von euch haben das angeschaut? Kam ja groß, fast auf allen Sendern. Was wir da gesehen haben, was war's? Wir sehen eine goldene Krone, wir sehen prächtige Gewänder, eine gewaltige Zeremonie, ein König wird geehrt und dann eingesetzt, um zu regieren. Ganz anders war es, als König Jesus seine Königsherrschaft proklamierte. König Jesus reitet auf einem Eselsfohlen. Wir sehen keine Krone, kein Palast, keine Machtinsignien. Wir sehen viele einfache Menschen, Erwachsene und Kinder, die Hosianna rufen. Und doch sagen beide Szenen dasselbe. Hier ist ein König. Auf die Frage des Pilatus später, wer bist du? Bist du ein König? Antwortet Jesus während dieses Schauprozesses. Du sagst es, ich bin ein König. Und er sagt auch noch etwas anderes, nachzulesen in Johannes 18, Vers 36. Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Zwischen den zwei Königen, die wir auf den Bildern gesehen haben, ist ein gewaltiger Unterschied. Der eine wird gekrönt, um zu herrschen, und der andere kommt, um zu sterben. Der eine trägt eine Krone aus Gold, der andere wird bald eine Krone aus Dornen tragen. Aber genau das ist das Evangelium. Der wahre König zeigt seine Macht nicht zuerst auf dem Thron, sondern am Kreuz. Auch heute noch herrscht Jesus anders, als er eines Tages herrschen wird. Heute ist seine Königsherrschaft eine Zeit der Geduld, eine Zeit der Einladung, der Gnade, eine Zeit, in der Menschen, die bisher gegen ihn gelebt haben, die ihn ignoriert haben, noch zu ihm kommen können. Eine Zeit, in der Sünder Vergebung finden. Und diese Zeit, sie gilt auch heute Morgen. Seine Einladung lautet auch heute noch: Ich möchte dein König sein. Nimm mich an als deinen Herrn und König. Verlass die falschen Könige deines Lebens. Was könnten solche falschen Könige unseres Lebens sein? Was uns so beherrscht? Geld, Gesundheit, Macht, Sicherheit, Selbstbestimmung, Genuss, Anerkennung, sogar Familie und Karriere. Im Grunde sind das gute Dinge, aber wenn sie uns mehr beherrschen als Christus, sind sie falsche Könige. Und Jesus sagt heute: Ich bin der wahre König. Und er lädt uns ein, ihm nachzufolgen und ihm von ganzem Herzen zu vertrauen, ihm zu folgen, ihm treu zu sein und an seiner Seite ewige Freude zu finden. Die Bibel sagt: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Nun, die Königherrschaft Jesu wird nicht immer so aussehen wie heute. Und um die besondere Bedeutung dieser Zeit der Gnade zu verstehen, müssen wir bedenken, der Tag wird kommen, vielleicht sogar sehr bald, an dem seine Königsherrschaft ganz anders erscheinen wird. Der Apostel Johannes schreibt davon in seiner Offenbarung, wenn Jesus auf diese Erde wiederkommen wird, das zweite Mal wiederkommt, dann wird er nicht wie damals bei dem Einzug nach Jerusalem auf einem Esel reiten, sondern in Offenbarung 19 wird uns das zweite Kommen Christi in Herrlichkeit ganz anders beschrieben. Ich finde diese Verse auch so beeindruckend. Ich lese uns. Wir können sie mitverfolgen auf der Leinwand. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen lodernden Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist. Und der Mantel, in dem er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen: das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtend weißes Leinen gekleidet die Heere des Himmels. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren und sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen, indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertritt. Und auf dem Mantel des Reiters, dort, wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name: König über alle Könige und Herr über alle Herren. Das ist derselbe Jesus. Mit einem Schwert und einem eisernen Zepter wird er regieren und richten. Und er wird diejenigen richten, die ihn ignoriert und verachtet und gehasst haben und die ihn nicht als König anerkannt haben und ihm nicht gefolgt sind. Wenn Jesus so erscheint, wird es zu spät sein, die Seiten zu wechseln. Aber damals und bis heute ist Jesus der König, der in Demut kommt und der uns einlädt und der uns sagt, komm, folge mir nach. Ich bin gekommen, um mein Leben für dich zu lassen und dich mit dem Vater zu versöhnen. Aber eines Tages komme ich wieder und da werde ich anders auftreten. Und dann gibt es ein zu spät für die, die mich nicht als ihren wahren König jetzt angenommen haben. Schauen wir noch in der verbleibenden Zeit etwas genauer hier die biblische Beschreibung des ersten Palmsonntags nach Matthäus. Und wir werden da sehen, wie Jesus bei diesem triumphalen Einzug nach Jerusalem seine Königsherrschaft auf vier verschiedene Weisen verkündet. Und alle vier sind tief im Alten Testament verwurzelt. Und Jesus erfüllt hier die Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat. Doch sie reichen über Israel hinaus, denn Jesus ist der König aller Völker. Lass uns also sehen, wie Jesus sich selbst hier als König offenbart. Erstens, Jesus verkündet seine Königsherrschaft durch seinen Ritt auf einem Esel. Wir haben gelesen in Vers 1, wie Jesus sich Jerusalem nähert und er möchte auf einem Esel in die Stadt hineinreiten. Und so schickt er zwei seiner Jünger voraus, um ein Eselsfohlen zu suchen und herzubringen. Er gibt ihnen genaue Anweisungen, wo sie das Tier finden und was die Besitzer sogar dazu sagen werden. Aber warum wollte Jesus auf einem Esel nach Jerusalem reiten? Esel sind nicht so majestätische Tiere wirklich. Also ich erinnere mich in Siebenbürgen, da gab es viele Esel. Ist ein gutes Lasttier übrigens. Man kann es gut beladen und besonders auf steinigen Gebirgspfaden sehr gut gebrauchen. Also die Hüttenwarte oben in den Karpaten hatten alle Esel, um die Lasten, das ganze Zeug, ja, die Versorgung dieser Hütten mit Esel haben sie da hochgebracht. Aber das waren nicht sehr schöne Tiere. Habt ihr schon mal gehört, wie so ein Esel schreien kann? Also wir sagen ja unseren Kindern, der Esel macht Ia, aber du meine Güte, wenn der anfängt an zu schreien, du hast den Eindruck, da wird einer abgestochen. So schreit der. Das ist kein schöner Klang. Und wir haben hier in unserem Text gelesen, da ist eine Eselin und ein Fohlen, das die Jünger für Jesus holen sollen. Und auf wen setzt sich Jesus? Auf das Fohlen. Auf dieses Tier, auf dem noch niemand geritten hatte. Auch das ist besonders, weil das ist gar nicht so gängig, dass jemand ein Tier, auf dem noch nie jemand geritten hat, einfach so reiten kann. Ein Tier muss eingeritten werden, auch wenn es ein Esel ist und ganz besonders ein Esel. Also wir merken, selbst dieses Tier, es gehorcht bei dieser Sache Jesus. Und ich denke, auch das hat eine Bedeutung, dass es ein Fohlen sein musste. Dieses unberührte Tier, es wurde aufbewahrt für den König. Und in aller Demut und aller Reinheit setzt sich Jesus auf dieses Tier. Und die Jünger, wir haben gelesen, sie werfen ein paar Kleider darüber. Ein Sattel gab es nicht. Sattel waren teuer. Wer hat schon einen Esel gesattelt? Wenn, dann überhaupt ein Pferd, aber nicht ein Esel. Und Matthäus erklärt uns hier sehr deutlich und er lässt keinen Zweifel aufkommen, warum Jesus einen Esel nimmt. Und er schreibt in Vers 4, das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagte Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. während Jesus auf einem Eselfohlen nach Jerusalem ritt, erfüllte er ein prophetisches Wort. Er lässt das wahr werden, was 600 Jahre zuvor durch den Propheten Zacharia vorausgesagt wurde. Und indem er genau auf diese Weise nach Jerusalem einzieht, proklamiert er seine Königsherrschaft. Er sagt im Grunde, schaut her, die Prophetie aus Zacharia 9, Vers 9 erfüllt sich vor euren Augen. Ich bin euer König und ich komme zu euch sanftmütig und demütig. Matthäus 11, wir kennen diese wunderbare Stelle, wo uns das Herz Jesu gezeigt wird, was ihn ausmacht. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wer Jesus nicht als den sanftmütigen, demütigen Erlöserkönig aufnimmt und ihm nachfolgt, wird eines Tages durch das Schwert, so wie wir aus der Offenbarung gelesen haben, das aus seinem Mund kommt, gerichtet. Aber hier nochmal die Bedeutung des Esels. Jesus kam demütig, sanftmütig. Er kam nicht auf einem weißen Pferd. Es ist kein Schwert, das er in der Hand hält. Und nicht das Zepter. Er reitet auf einem Eselfohlen. Und dieser Ritt ist eine Einladung. Ich bin der Sanfte. Demütiger König, der gekommen ist, um für deine Schuld und Sünde zu sterben. Ich bin der König, der sein Leben für dich hingibt, damit du mit dem ewigen, dreimal heiligen Gott versöhnt werden kannst. In 4 Tagen, am Karfreitag, in diesem Gottesdienst, werden wir die Passionsgeschichte lesen, nach unserer alten Tradition. Wir werden die ganze Passionsgeschichte lesen und uns an dem Sterben Jesu erfreuen oder beziehungsweise es andächtig lesen und erfreuen, was es uns gebracht hat, dass er das Lamm Gottes wurde, dass ich als das Opfer, wie so ein Lamm hingegeben hat, das feiern wir an, das denken wir an Karfreitag. Nun mag vielleicht jemand fragen, nun, so ganz klar verstehe ich das hier nicht, es heißt doch in Vers 5, sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Wer ist Zion? Zion ist das Volk Israel. Was ist mit uns? Wir gehören nicht zum Volk Israel. Nun, wenn wir Zacharia 9 aufschlagen und dann gleich den nächsten Vers, Vers 10, dort lesen, dann steht eine Aussage, die deutlich macht, dass Jesus nicht nur von Israel, sondern von allen Völkern und Nationen als König anerkannt werden will. Zacharia 9, 10. Und er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Jesus kommt nach Jerusalem und da, durch seinen Ritt auf diesem Eselsfohlen proklamiert er: Ich bin die Erfüllung der Prophezeiung von Zacharia 9, Vers 9. Und letztlich auch der von Vers 10. Denn Jesu Königsherrschaft ist global. Er ist der König der Juden und der König der ganzen Welt. Und was ist die entscheidende Frage? Ist er dein König? Wie stehst du zu ihm? Die Menschenmenge in Vers 9, da haben wir gelesen, sie rufen Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosianna ist hebräisch, es kommt oder stammt aus Psalm 118, 25 und bedeutet, Herr, hilf, Herr, rette uns jetzt. Hosianna. Besitzt übrigens dieselbe Wortzimmer wie der Eigenname Jeshua. Und mit diesem Gebetsruf, der zum Jubelruf wird, brachte das Volk zum Ausdruck, dass sie Jesus für den verheißenen Propheten, für den Messias hielten, der sie von allen Feinden, und sehr wahrscheinlich haben sie, wie Jeresch schon das richtig angedeutet hat oder gesagt hat, gedacht an die römische Besatzungsmacht, von der er sie retten wird. Jesus zieht also nach Jerusalem ein, die ganze Stadt ist in Bewegung. Und die Menschen rufen ihm zu, eine ganz bewegende Szene. Und dann kommt das Nächste. Jesus tut etwas, was er eigentlich schon einmal getan hatte, aber an diesem Fest tut er es noch einmal. Er verkündet seine Königsherrschaft durch die Reinigung des Tempels. In den Versen 12 und 13 erfüllt Jesu also diese weitere Prophetie oder besser gesagt einen weiteren alttestamentlichen Text. Er treibt die ganzen Händler und die Geldwechsler aus dem Tempel heraus. Was wir hier sehen, ist diese andere Seite des Königs. Und wer nur den vorherigen Abschnitt, also die Verse 1 bis 11, liest, der darf jetzt nicht fälschlicherweise denken, ach, dieser Jesus, ja, das ist so ein sanftmütiger Gutmensch, der kommt her und reitet auf einem Esel, mit dem kann man machen, was man will. Nein, hier wird sehr deutlich, derselbe Jesus, der in Sanftmut nach Jerusalem hineinreitet, war derselbe Jesus, der mit aller Schärfe und aller Härte für das Haus des Herrn, für den Tempel eiferte. Und es ging ihm nicht um das Gebäude selbst, um diese Mauern. Es ging ihm um was denn? Um die Ehre Gottes. Er geht in den Vorhof des Tempels und er treibt alle diese Händler hinaus. Er stößt die Tische der Wechsler um. Ich finde es eigentlich sehr gut, wir haben das eigentlich gar nicht so lange her in den Chosen-Filmen gesehen, sehr beeindruckend dargestellt in diesen Filmen, diese Reinigung des Tempels. Und indem Jesus den Vorhof des Tempels reinigt, erfüllt er das Prophetenwort aus Jesaja 56, Vers 7, denn dort heißt es, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Jesus proklamiert also seine Königsherrschaft nicht nur, indem er nach Jerusalem auf einem Eselfohlen reitet, sondern auch indem er den Tempel reinigt. Warum ist das so? Nun, in Jesaja 56, 7, wo steht, mein Haus soll ein Bethaus sein, lesen wir auch von dem kommenden Königreich Gottes. Der Prophet Jesaja spricht davon, dass Gott ein Königreich aufrichten wird und er wird als König über alle Völker und Nationen regieren. Denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ich will noch mehr zu ihm sammeln, zu seinen Gesammelten. Ganz wichtig, das immer auch im Zusammenhang der eigentlichen Prophetie zu lesen, zu verstehen und auszulegen. Jesus reinigt also den Tempel und zitiert dieses alttestamentliche Prophetenwort und sagt im Grunde, was denn? Er sagt ihnen, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Ich bin der König, der sein Volk sammelt. Und er macht mit der Tempelreinigung auch deutlich, was ihr hier tut, ist nicht das, was in meinem Königreich zählt. Was in meinem Königreich zählt, ist nicht Geld und Macht und Ansehen und Profit, sondern dass Gott der Vater von ganzem Herzen angebetet wird. Er ist der Herr und ich bin sein Sohn. Und dieses Haus, das ist nicht hier, damit ihr Geld verdient, sondern damit der Vater geehrt wird. Jesus reinigt also den Tempel und bezieht sich auf diese Stelle aus Jesaja und sagt damit, was ich hier tue, das tue ich, weil ich König bin. Noch ein drittes. Jesus verkündigt seine Königsherrschaft durch Heilung. Die ganze Stadt ist überfüllt mit Tausenden von Menschen vor dem Passafest. Und sie jubeln ihm zu und er lässt es zu, weil er wusste, dass seine Stunde gekommen ist. Und in Vers 4 haben wir gelesen, während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Jesus zeigt also seine Königsherrschaft, indem er Menschen heilte. Und wenn hier steht, dass er Blinde und Lahme heilte, dann waren diese Menschen wirklich vorher blind und lahm gewesen. Das waren echte Heilungen. Ich habe schon Heilungen beigewohnt oder zu einem Heilungsgottesdienst war ich manchmal, war ich einmal. Da wurden auch Leute geheilt an Schnupfen und an Bronchitis und an Kopfschmerzen und so weiter. Hier, das waren echte Blinde. Die waren vorher blind und das wusste auch jeder. Und die waren lahm, die konnten nicht gehen, weil sie entweder zu ihm gebracht wurden oder weil sie vielleicht an einem Stock gingen und nachher nicht mehr an einem Stock gingen, weil sie geheilt wurden. Und ich finde es auch faszinierend hier bei Matthäus, der sagt es deutlich, es waren mehrere, die er geheilt hat. Blinde, Lahme, steht hier im Plural. Und die Menschen in dieser Stadt, die kriegen das mit. Und sie feiern Jesus, ja. Sie sehen, welche Macht er hat, weil er diese Menschen heilte, die so bedürftig waren. Ich lese das. Und ich erinnere mich an eine Szene aus den Evangelien, an diese Passage, wo Johannes der Täufer im Gefängnis war. Zweifel hatten ihn in diesem dunklen Gefängnisloch überfallen. Und er fragte sich, ist mein Vetter Jesus wirklich der Messias? Und das tut er, er schickt seine Jünger zu Jesus und er lässt fragen, bist du wirklich der, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und was antwortet Jesus? Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Was war das? Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Mit anderen Worten, ich bin's, ich bin der Messias. Blinde sehen, Lahme gehen. Das war die Bestätigung für Johannes den Täufer, dass Jesus der Messias, der Gesalbte ist. Und hier im Vorhof des Tempels waren viele, die bedürftig waren. Lahme, Blinde, Menschen, die sich selbst nicht helfen konnten. Es gab keine Medizin, kein Augenarzt, kein Dr. Hirsch, kein Chirurg. Es gab nichts, was ihnen weiterhalf. Und Jesus heilt sie. Und ich bin sicher, die Botschaft von diesen Heilungen, die verbreiteten sich wie so ein Lauffeuer. Das müssen wir uns mal so vorstellen. Da waren Kinder, die vielleicht gerufen haben, mein Abba kann wieder sehen. Meine Ima kann wieder gehen. Dieses Passafest war ein ganz besonderes. Denn der Messias-König war da. Aber er ist nicht ein politischer König, der die Römer vertreiben und der Wirtschaft und Soziales reformieren wird. Seine Macht äußert sich ganz anders. Er ist ein König, der Macht hat über Zellen und über Moleküle, der Macht hat über die Natur. Er heilt bedürftige Menschen und das ist nur ein Vorschatten von dem, was einmal kommen wird. Denn Jesus wird einmal uns alle, die wir zu ihm gehören und ihn als König anerkannt haben, in sein Reich nehmen. Und das, was damals da geschah, war nur so eine Vorschau auf den Tag, wenn wir bei ihm sein werden und wenn es dann kein Tod und keine Krankheit und keine Blindheit und keine Lahme mehr geben wird. Und wir werden alle jung sein. Gesund und jung. Bei unserem König. Welche Hoffnung und Zuversicht können die haben, die jetzt schon wissen und sagen können, Jesus ist mein König. Jesus ist mein König. Noch ein viertes. Jesus bestätigt seine Königsherrschaft durch das Lob der Kinder. Vers 15, als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosanna dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet. Was für eine Szene. Die Kinder sind begeistert. Und wer Kinder hat, der weiß, Kinder können sehr begeistert reagieren. Sie sind begeistert von dem, was sie sehen. Sie sind begeistert von dem, was Jesus getan hat. Und natürlich haben sie auch die Erwachsenen rufen hören. Wie die alten Summen zwitschern die Jungen, wir kennen das. Sie riefen auch, Hosanna dem Sohn Davids. Was mir aber allerdings hier aufgefallen ist, bei Matthäus, dass hier jetzt nur noch die Kinder rufen. Und ich frage mich, ob die große Begeisterung der Massen nach der Tempelreinigung schon etwas abgekühlt war. Ich weiß es nicht. Es werden nur die Kinder erwähnt. Auf jeden Fall haben wir unlängst in der Armbibelschule darüber gelernt, welche zentrale Rolle der Tempel damals in Jerusalem in dem ganzen Leben der Menschen, die dort lebten, spielte und wie das ganze ökonomische, soziale, religiöse Leben in Jerusalem ganz eng mit dem Tempel verbunden war. Deshalb einfach mein Fragen, hatte die Begeisterung bei den Erwachsenen schon etwas abgenommen, weil sie sich vielleicht doch einen etwas anderen König vorgestellt hatten? Sie wussten, wenn der Tempel nicht mehr so ist, wie wir ihn kennen, dann hat das auf jeden Fall für uns wirtschaftliche Konsequenzen. Das wird unser Leben ändern. Weil alle haben von dem Betrieb, die Mehrheit haben von diesem ganzen Betrieb im Vorhof des Tempels kaufen, verkaufen, Tiere, Schlachten profitiert. Die Kinder, auf jeden Fall, die jubeln hier noch weiter. Hosanna dem Sohn Davids und Jesus lässt es zu, sehr zum Ärgernis der Hohepriester und Schriftgelehrten, ja, noch mehr. Er erfreut sich sogar an dem, dass die Kinder das hier ausrufen. Die jüdische religiöse Elite, sie ist empört und sie beschwert sich. Hörst du denn nicht, was diese da sagen? Und was sie eigentlich mit dieser Frage meinen war, wie kannst du das zulassen, dass sie dich als den Messias bezeichnen, denn du bist doch gewisslich nicht der Messias. Und was sagt Jesus? Er sagt einfach nur, ja, ich bin nicht taub, ich höre es genau, ja. Habt ihr noch nie gelesen? Das klingt schon fast wie so ein Vorführen. Ihr seid Schriftgelehrten, ihr seid bewandert in der Schrift. Habt ihr noch nie gehört, was im Psalm 8, Vers 3 steht? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Und indem Jesus Psalm 8 zitiert, und genau dieses hier geschieht, dass diese Kinder ihm zujubeln, proklamiert er zum vierten Mal seine Königsherrschaft. Er sagt, ich bin König, ich bin der Messias. Er sagt sogar, ich bin Gott. Warum ist das so? Schauen wir uns mal Psalm 8 an und achten wir mal darauf, um wen es da geht, von wem da die Rede ist. Da betet David, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Auf wen bezieht sich das Lob der Kinder und der Säuglinge? Auf den Herrn, unser Herrscher, auf den, dessen Name herrlich ist auf der ganzen Erde und dessen Größe und Herrlichkeit am Himmel erkennen ist. Dieses Lob bezieht sich auf Gott. Er wird gepriesen. Und indem Jesus dieses Zitat aus Psalm 8 auf sich anwendet, sagt er im Grunde, ich bin der König. Ich bin der Herr dieser Erde. Ich bin der Herrscher über die Himmel. Das ganze Universum ist mein. Ich bin Gott. Ehe Abraham war, bin ich. Heißt es im Johannesevangelium. Jesus nimmt also das Lob der Kinder an und indem er das tut, proklamiert er unmissverständlich den Menschen, dass diese Kinder, indem sie ihn loben, Gott loben. Faszinierender Text, faszinierende Begebenheit. Wir haben das schon so oft betrachtet. Mir zumindest ging das so. Und es begeistert mich immer noch. Ob wir es aus dem Markus-Evangelium oder aus dem Johannes-Evangelium oder aus dem Lukas-Evangelium diese Palmsonntagsszene betrachten, es ist immer wieder beeindruckend. Und dieses Wort Gottes, es stellt uns ganz persönlich diese Frage, wer ist dein König? Es reicht nicht aus, Jesus nur zu bewundern, ihn zu respektieren oder nur an seine Existenz zu glauben. Die entscheidende Frage ist er dein König? Ist er mein König? Regiert er dein Herz? Palmsonntag stellt uns vor eine Entscheidung. Die Menschen damals riefen Hosianna. Nur wenige Tage später rief eine Menge, kreuzige ihn. Es ist leider möglich, Jesus zu feiern und ihm doch nicht wirklich zu gehören. Und darum möchte ich heute schließen mit dieser Einladung. Der König ist gekommen. Der König ist gestorben. Wir werden uns daran an Karfreitag erinnern. Der König ist auferstanden. Wir feiern es heute in einer Woche. Und der König, er wird kommen. Und er ruft auch heute noch, nicht mit einem Schwert, nicht mit Gericht, sondern mit Gnade. Und darum wünsche ich mir, dass jeder von uns hier sein Leben König Jesus anvertraut. Der beste König, den ein Mensch haben kann, das ist Jesus Christus. Nicht Charles oder irgendein anderer Monarch, nein. Wir wissen ganz genau, was in diesen Königshäusern los ist. Nein. Der beste und wahre König ist Jesus Christus. Aber zugleich stellt Palmsonntag uns, die wir schon lange Jesus kennen und ihn als König auch erkannt haben, die Frage, wie regiert König Jesus mein und dein Leben heute? Denn es ist möglich, Jesus als König zu bekennen und ihm doch in vielen Bereichen nicht wirklich zu folgen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns von ihm immer wieder neu reinigen lassen. Paulus vergleicht unseren Körper oder uns Christen auch mit dem Tempel des Heiligen Geistes. Ja? Gott will in uns leben und er will in einem reinen Tempel leben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch immer wieder neu von ihm reinigen lassen, Sünde ehrlich bekennen und alle Bereiche unseres Lebens unter seine Herrschaft stellen. König Jesus will unser ganzes Leben regieren, nicht nur am Sonntag, sondern auch im Alltag, in unseren Entscheidungen, in unserem Denken, in unseren Beziehungen, in unserem Umgang miteinander. Und unser König, er wird bald wiederkommen, in Macht und Herrlichkeit, so wie wir das in der Offenbarung gelesen haben. Darum lasst uns bereit sein und ihm mit einem ganz hingegebenen Leben erwarten. Amen. Lass uns noch beten. Lieber Jesus Christus, du bist unser König und wir haben dich als solchen heute in diesem Gottesdienst gefeiert. Durch unsere Lieder, durch unsere Gebete, auch jetzt wieder beim Hören auf dein Wort und beim nochmal sich bewusst machen, was damals an jenem ersten Palmsonntag geschehen ist. Du, Herr Jesus, bist als der wahre König sanftmütig und demütig zu uns gekommen. Und Herr, wir bekennen, oft nennen wir dich unseren König, aber leben so, als wären wir selbst der König. Vergib uns, wo wir deine Herrschaft verdrängt, wo wir festgehalten haben an Dingen, statt dir zu vertrauen. Wo wir unsere Wege gehen, statt deine. Und Herr, wir bitten dich, erfülle uns mit deinem Geist und zeig uns auch immer wieder durch dein Wort, durch deinen Geist, was in unserem Leben gereinigt werden muss. Zeig uns, wie wir unseren Tempel reinigen müssen. Und heile das, was zerbrochen ist. Das, was leidet, das, was traurig ist, ordne in unserem Leben, was durcheinander geraten ist. Und lehre uns, dir zu folgen, nicht nur mit Worten, sondern wirklich mit einem ganzen hingegebenen Leben. Herr, sei du unser König in unserem Denken, in unserem Leben, Reden, in unserem Handeln. Heute und jeden Tag neu. Im Namen Jesu beten wir, in deinem heiligen Namen. Amen.